Oder schaut ihr euch gerne Filme an? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin eine Leseratte. Das war ich schon immer, von Kind auf. Für mich ist Lesen eine Möglichkeit, abzuschalten, mich zu entspannen, die Aufgaben, Sorgen und Dinge des Alltags zu vergessen und abzutauchen in die Welt, die der Autor geschaffen hat. Und da ich sehr viel lese, habe ich natürlich auch schon sehr viele gute und schlechte Geschichten gelesen. Und für mich ist eine gute Geschichte eine, die verschiedene Elemente enthält. Fantasie, Spannung, ungewöhnliche Ideen und, vielleicht etwas ungewöhnlich für mich als Mann, eine Liebesbeziehung. Normalerweise wird ja gesagt, dass Liebesgeschichten eine Domäne der Frauen sind. Und es gibt ganze Gattungen von Romanen, in denen sich eigentlich alles nur darum dreht, wie Menschen die Erfüllung darin finden, die Liebe zu jemand anderem zu entdecken. Dabei ist es auffällig, dass das Thema Liebe in unserer Gesellschaft eines ist, das sehr oft in Geschichten, in Filmen oder in Liedern thematisiert wird. Ich habe mich durchaus gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum sind so viele Menschen von der Liebe zueinander beeindruckt, erzählen davon, singen davon, träumen davon? Warum steht Liebe bei uns so stark im Vordergrund? Vielleicht liegt das daran, dass die Erfahrung von Liebe in unserem Leben durchaus selten ist. Momente, in denen wir die Liebe unmittelbar und direkt erfahren können, spüren können oder gar auch selber geben können, sind viel seltener, als wir uns das auf den ersten Blick vielleicht wünschen oder vorstellen können. Und diese Momente sind gleichzeitig sehr intensive Augenblicke. Augenblicke, die möglicherweise Wendepunkte sind in unserem Leben, Anker in unserem Leben, an die wir uns dann auch gerne ein Leben lang erinnern. Das macht diese Momente so wichtig. Und deshalb lesen wir gerne darum, davon hören Geschichten, hören Lieder und erinnern uns daran an diese besonderen Momente der Liebe. Aber diese Momente der Liebe sind nicht nur Anker in unserem Leben. Sie sind auch Anker in unserem Glauben. Genau davon handelt der heutige Predigttext. Es ist der Text zum Thema Liebe, nicht nur der Text des Neuen Testamentes, eigentlich der Text der gesamten Bibel. Es ist das Hohelied der Liebe. 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 13. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönernes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk, unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Während der Römerbrief der Brief des Paulus ist, in dem er am sorgfältigsten seine Vorstellungen von Gott, seine Theologie entwickelt, ist der erste Brief an die Korinther der Brief des Paulus, in der er am besten und in größter Tiefe darlegt, worauf es im christlichen Zusammenleben ankommt. In den Kapiteln vor unserem Predigttext entwickelt er den Gedanken der Gemeinde als einen Körper, der aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist, die aber nur zusammen einen Körper bilden. In dem Kapitel nach unserem Predigttext spricht er über die vielfältigen Gaben in der Gemeinde und was sie ausmachen. Und hier, in unserem Predigttext selbst, da geht es um die Basis, um die Grundlage, um das, was all den umfangreichen Verhaltensregeln zugrunde liegt. Und jeder einzelne Satz dieses Kapitels ist von einer Bedeutung, die eigentlich eine eigene Predigt verdient hätte. Es ist gleichzeitig das Kapitel, in dem am klarsten der Unterschied zu anderen Glaubensrichtungen hervorsticht. Das Kapitel hat drei Teile und ich werde daher diesen Text auch in drei Schritten durchgehen und darüber nachdenken, was er bedeutet. Der erste Teil besteht aus den Versen 1 bis 3. Darin geht es um die Frage, ob es für Gott ausreicht, dass ich das Richtige tue, dass ich mich korrekt verhalte. Lesen wir noch einmal diese drei Verse. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönerndes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, dann wäre es mir nichts nütze. Schaut man in die Bibel, so ist sie voll mit Anweisungen Gottes, wie ich mich richtig zu verhalten habe. Im ganzen Alten Testament geht es primär um die Gesetze Gottes, die 10 Gebote, das, was Israel tun oder lassen soll. Das ist auch im Neuen Testament auch ein sehr bedeutender Fokus. So wird Jesus zum Beispiel in Matthäus 19 von einem jungen Mann gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Jesu Antwort ist typisch für den Grundtenor der Bibel. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter. Auch in den Briefen des Apostels steht die Frage, wie man sich richtig verhält, im Vordergrund. Im ersten Brief an die Korinther, aus dem ja auch unser Predigttext stammt, sind dies zum Beispiel die Fragen, wie man in einer Gemeinde zueinander steht, wenn man unterschiedliche Aufgaben hat. Oder zum Beispiel auch die Frage, ob man Götzenopferfleisch essen darf oder nicht. Diese Konzentration auf das richtige Verhalten setzt sich fort in der christlichen Tradition, die immer wieder großen Wert darauf gesetzt hat und viele Kennzeichen entwickelt hat, wie man sich richtig verhält und wie man den Glauben an Gott richtig ausdrückt. Paulus spricht in unserem Predigttext einige von diesen Kennzeichen, Verhaltensweisen an. Zungenreden zum Beispiel wird heutzutage gerade in den charismatischen Gemeinden als Kennzeichen angesehen, dass man vom Heiligen Geist erfüllt ist. Prophetisches Reden, das Wissen um die Gedanken und Geheimnisse Gottes, sind begehrte Gnadengaben. Einen Glauben zu haben, der Berge versetzen kann, das wünschen sich viele. Und Opferbereitschaft, sei es den eigenen Besitz zu opfern oder gar das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, das wird mit Bewunderung betrachtet. Das alles sind Kennzeichen eines tiefgehenden Glaubens und einer engen Beziehung mit Gott. Aber Paulus sagt zu all diesen durchaus sehr wichtigen Dingen, tue ich das alles, aber tue ich es nicht aus Liebe, dann ist das alles nichts, gar nichts. Habe ich die Liebe nicht, dann ist das nur Show. Dann bedeutet es nichts und dann benützt es mir nichts. Es ist so wie in dem Gleichnis von Jesus in Lukas 18, wo sich ein Pharisäer vor Gott hinstellt und betet: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Das war das Gebet des Pharisäers. Der Pharisäer sagt all die richtigen Sachen. Er dankt Gott, er betet zu ihm, er erkennt Gott als seinen Herrn an, er tut all die richtigen Sachen, er hält den Sabbat, er gibt den Armen, er achtet die Gebote. Aber trotzdem sagt Jesus von ihm, dass er nicht gerechtfertigt wurde vor Gott. Warum ist das so? Weil die Art und Weise, wie er betet, klar macht, dass er all das nur tut, um einen eigenen Vorteil daraus zu haben. Er tut es, weil er sich gut stellen will bei Gott. Er tut es, weil er sich besonders fühlen will, als einen besonders guten Menschen fühlen will. Er tut es vielleicht sogar, um einen Grund zu haben, auf diesen Zöllner herabzusehen, der ebenfalls im Gebetsraum zu Gott spricht. Er tut all diese Dinge also nicht aus Liebe seinen Mitmenschen oder Gott gegenüber, sondern aus Liebe zu sich selbst. Und Jesu Verdikt über diesen Zöllner ist: Siehe, er hatte seinen Lohn bereits. So ist es mit allen von Paulus genannten Gaben. Praktiziere ich Zungenrede, weil mich die Nähe Gottes überwältigt oder weil ich eine Botschaft von Gott habe, die ich anders gar nicht ausdrücken kann, dann ist es gut. Aber lalle ich sinnlose Worte vor mich hin, weil die Gemeinde um mich herum das von mir erwartet und weil ich so tun will, als wäre ich mit dem Heiligen Geist erfüllt, dann bin ich eben nur ein Mensch, der sinnlos vor sich hin lallt. Weder ich noch meine Geschwister in der Gemeinde werden einen Vorteil davon haben. Gebe ich hier von der Kanzel aus Erkenntnisse preis, die ich über Gott gewonnen habe, prophetische, prophezeie ich irgendwelche Dinge oder zeige ich, dass ich mich im Glauben standhaft verhalte, weil mich Gott mit dem Drang erfüllt hat, meinen Mitmenschen zu helfen und sie fähig zu machen, ihre eigenen Zweifel und Glaubenskrisen zu überwinden, dann ist es gut. Aber wenn ich hier nur stehe, weil ich mich klüger oder besser fühlen möchte, weil ich mich als so toll und bedeutend sehen möchte, dann sind meine Worte hohl und meine Gesten leer. Und opfere ich meinen Besitz, um anderen zu helfen, oder setze gar mein Leben aufs Spiel, weil ich den Armen helfen will und meinen Nächsten retten, dann ist es gut. Tue ich das aber, weil ich die Bewunderung der anderen brauche, weil ich im Mittelpunkt stehen will, eben aus allen möglichen Gründen, dann ist das, was ich tue, sinnlos. Und dann wird Gott auch sagen, du hast nichts davon. Man kann all diese positiven Ausdrücke des Glaubens eben auch aus egoistischen Motiven tun, um sich selbst groß zu machen oder groß zu fühlen, weil man die Bewunderung braucht, weil man im Mittelpunkt stehen möchte, eben aus allen möglichen Gründen, nur nicht aus Liebe. Und das kommt auch unter uns Christen viel häufiger vor, als wir es vielleicht gerne zugeben. Für uns als Menschen ist es im Allgemeinen unmöglich zu unterscheiden, was die wahren Motive eines Menschen sind. Wir können nur die guten Taten sehen und darüber staunen. Sogar wenn ich auf mich selber blicke, wenn ich versuche, selbst zu erkennen, warum tue ich eigentlich etwas, dann ist es sehr schwer. Tue ich es aus Pflichtgefühl, aus Gewohnheit? Ist es mein Wunsch, mich zu bestätigen oder mich als besserer Mensch zu fühlen? Oder ist es doch der Wunsch, anderen zu helfen, Gott groß zu machen, das, was Gott mir geschenkt hat, mit anderen zu teilen? Schaut man in sein eigenes Herz, so kann es durchaus passieren, dass man vor dem Abgrund erschrickt. Dann trauen sich auch viele Leute nicht, dorthin zu blicken und sich selbstkritisch zu betrachten. Man verstehe mich nicht falsch. Gutes zu tun ist von Gott aus nicht verboten. Gutes zu tun ist um Klassen besser, als seinen Egoismus und seinen Eigensucht nachzugeben und anderen Menschen Böses zu tun. Es gibt sogar einige Stellen in der Bibel, die andeuten, dass gute Taten nicht unbelohnt bleiben werden. Gutes zieht also durchaus Gutes nach sich. Aber wenn ich etwas tue, um die Bewunderung anderer zu gewinnen, und ich gewinne sie auch, dann sagt Gott eben, ja, du hast deine Belohnung schon gehabt. Bei mir stehst du in keiner Weise besser da. Gott will eben nicht nur gutes Verhalten. Er will keine Marionette, die blind den Geboten folgt. Er will einen neugeborenen Menschen, jemand, der mit Leib und Seele so ist, wie Gott sich die Menschen wünscht. Wir können alle belügen, sogar uns selbst. Aber Gott vermag in unsere Herzen zu schauen und ihn kann man nicht belügen. Nun glaube ich fest daran, dass Menschen, die heutzutage bewusst und in freier Entscheidung sich für Jesus entscheiden, das tun, weil sie die Liebe und die Größe Gottes gespürt haben. In dem Augenblick, in dem man sich Gott völlig ergibt, in dem Augenblick, in dem man in der Taufe steht und die Worte des Pfarrers hört, der einem den Segen Gottes zuspricht, in diesem Augenblick ahnt man die Liebe, die einen zu Gott treibt. Diese Ahnung, so gering sie auch sein mag, macht einen dazu fähig, auch seine Mitmenschen mit dieser Liebe ins Auge zu fassen und mit dieser Liebe anzusehen. Das ist die Liebe, mit der wir von Gott angesehen wurden. In einer solchen Zeit wird unser Handeln sehr wahrscheinlich von der Liebe geleitet werden, von der Paulus in unserem Predigttext spricht. Vielleicht, zumindest war es bei mir so, erahnt man auch, was diese Liebe ausmacht, was sie alles umfasst, wie tief sie geht. Paulus spricht davon in dem zweiten Teil unseres Predigttextes. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Ich denke, dieser Teil des Textes können wir alle irgendwie unterschreiben. Langmütig, freundlich, nicht ereifernd, nicht aufblähen, nicht das eigene suchend. Liebe ich jemanden von ganzem Herzen, sei es die Liebe zu einem Partner, sei es die Liebe zu seinen Kindern, sei es die Liebe zu Freunden oder Freundinnen, sei es einfach auch nur die Liebe zu dem Menschen, der mir gerade am nächsten ist, aus welchen Gründen auch immer, ihm will ich Gutes. Ihm will ich, dass er sich glücklich fühlt. Lieben bedeutet, dass ich wegsehe von mir, hinsehe zu dem anderen. Beispielhaft will ich das an einem Liedtext beschreiben, der von James Blunt stammt, und wir werden nach der Predigt dieses Lied auch hören. Er singt dort in seinem recht bekannten Song Passenger unter anderem den folgenden Text: Only know you love her when you let her go and you let her go. Übersetzt heißt das: Du weißt nur, dass du sie liebst, wenn du sie gehen lässt. Und du lässt sie gehen. Ich habe schon Diskussionen darüber gehört, ob das denn sinnvoll ist. Der Text ist doch eigentlich irgendwie nicht richtig. Gerade die Liebe zwischen Mann und Frau ist doch auf Gegenseitigkeit ausgerichtet. Ist das ganze Spiel der Geschlechter nicht ein Ich liebe dich, wenn du mich liebst? Tatsächlich kommt das durchaus oft vor. Wenn man in jemanden verliebt ist und diese Gefühle werden nicht erwidert, dann hat eine solche Beziehung schlicht und ergreifend keine Zukunft. Und zu erleben, dass mein Gegenüber nicht dieselben Gefühle hegt wie ich, das schmerzt und enttäuscht, manchmal so sehr, dass die Liebe sich in Abneigung verwandelt. Aber wenn man die Liebe auf diese Art betrachtet, ist sie dann nicht mehr als ein Tauschgeschäft? Wie kann eine solche Liebe bestehen, wenn die Beziehung mal in eine Krise gerät? Wie kann eine solche Liebe denn bestehen, wenn der Zahn der Zeit an ihr nagt? Kann eine solche Liebe überhaupt Liebe genannt werden? Denn Liebe heißt doch, dass ich das Wohl des anderen im Blick habe. Und wenn ich den anderen wirklich und in alle Tiefe hinein liebe, dann werde ich auch mit aller Macht wollen, dass es dem anderen gut geht und nicht mir. Wenn ich sie oder ihn also wirklich liebe, dann werde ich einsehen, dass, wenn ich tatsächlich nicht der Richtige bin für mein Gegenüber, dass ich sie gehen lassen muss. Dass es eben nicht richtig ist, eine Beziehung anzufangen. Dann werde ich das nicht nur einsehen, sondern ich werde auch alles dafür tun, dass der andere glücklich wird, egal was das für mich selbst bedeutet. Und genau hier hat James Blunt meines Erachtens eine sehr tiefe Wahrheit ausgedrückt. Wenn mich der andere nicht will, wenn ich nicht der Richtige bin, dann weiß ich, dass ich sie wirklich liebe, wenn ich sie gehen lasse. Und ich lasse sie gehen. Genau das ist, was Paulus in unserem Predigttext ausdrücken will. Und er geht noch einen Schritt weiter. Er geht weiter als viele Lieder und viele Geschichten, die wir lesen. Hören wir nochmal auf das, was er schreibt. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Harter Tobak. Spätestens bei diesen Worten müssen wir zugeben, das schaffen wir nicht. Auch wenn wir den Menschen, wenn wir in besonderen Momenten unseres Lebens die Bedeutung und Tiefe echter Liebe spüren können, so wissen wir doch alle, dass das hier unmöglich ist. Alles ertragen, selbst wenn der andere uns ausnutzt, uns immer wieder enttäuscht, uns immer wieder verletzt, uns immer wieder zurückstößt? Alles glauben, selbst wenn der andere immer wieder lügt und uns immer wieder hintergeht? Alles hoffen, selbst wenn uns die Erfahrung ein ums andere Mal lehrt, dass alle Hoffnung vergeblich ist? Alles dulden, wenn wir durch die Hölle gehen, die der andere uns bereitet? Die Liebe hört niemals auf, wenn doch der Alltag und die Taten der anderen jegliche Liebe erstickt und auslöscht. Wir wissen sehr genau, dass Liebe vergänglich ist, dass es harte Arbeit ist, wenigstens eine Beziehung über lange Zeit aufrechtzuerhalten. Das, was Paulus hier schreibt, ist doch Menschen unmöglich. Ja, das ist es. Denn was Paulus hier schreibt, ist nicht die Liebe, zu der wir Menschen fähig sind. Es ist die Liebe, mit der Gott uns liebt. Was wir nicht vermögen, Gott hat es getan. Wozu wir nicht fähig sind, Gott ist dazu in der Lage. Er erträgt alles, was wir Menschen machen. Und wir machen seit Anbeginn der Zeiten sehr viel Schlechtes. Er glaubt alles, was wir ihm sagen. Er glaubt unseren Versprechungen. Er glaubt unseren Geschichten. Er hofft alles. Er hofft, dass wir zu ihm umkehren, dass wir zu ihm zurückkehren, immer wieder und ständig. Er duldet alles, auch wenn wir unsere eigenen Wege gehen, auch wenn wir ihn zurückstoßen. Seine Liebe hört niemals auf. Paulus wusste sehr genau, dass diese Liebe, von der er schrieb, nichts ist, was Menschen möglich ist. Es war noch nicht einmal etwas, zu dem er selbst immer fähig war. Das sieht man an dem letzten Abschnitt unseres Predigttextes. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt worden bin. Man merkt diesem Text an, dass der große Paulus Schwierigkeiten hat auszudrücken, was er irgendwie nur empfinden, nur fühlen kann. Er merkt, dass die Liebe, die er hier beschreibt, die Basis nicht nur des Lebens miteinander, sondern die Basis der Beziehung zwischen Gott und Mensch ist. Auch er hatte diese kurzen Momente, in denen er begonnen hat zu begreifen, was das für ein Gefühl ist, wie Gott wirklich denkt und was er will. Er hatte diese Momente, wo er begann zu verstehen. Doch diese Augenblicke sind ihm wenig später wieder entglitten. Augenblicke später haben die Sorgen und Probleme des Alltags ihn wieder überwältigt. Die Liebe für die anderen verschwindet im Hintergrund und andere Gefühle übernehmen das Denken. Zorn über die Ungerechtigkeit, Angst vor Bedrohungen, Resignation angesichts des beständigen Egoismus der anderen, Wunsch, dass die eigene Not gelindert wird und die eigenen Bedürfnisse stärker in den Vordergrund treten. In unserem Leben ist das nicht anders. Die meiste Zeit besteht aus rationalen, notwendigen Alltag, egal ob man jetzt einer Arbeit nachgeht oder einen Haushalt führt, egal ob man sich um seine Familie kümmert oder einer Freizeitbeschäftigung nachgeht. Selbst in der Gemeinde sind die meisten Tätigkeiten alltäglich und nicht von großen Gefühlen begleitet. Egal, ob man jetzt einen Gottesdienst vorbereitet oder eine Predigt oder Kaffee oder Blumen oder ob man einen Bibeltext liest. Manchmal aber, in den besonderen Momenten, da merkt man, dass da noch etwas anderes ist. Da spürt man die Nähe Gottes, da fühlt man die Verbindung mit seinen Geschwistern. Da sieht man, dass es eine Grundlage gibt, die viel tiefer geht als der Alltag. Vielleicht sind diese Momente nur bei mir so selten, weil ich halt jemand bin, der stark aus dem Kopf heraus gesteuert ist. Vielleicht ist dieses Empfinden der Liebe, die die Basis unseres Glaubens ist, bei euch viel öfter da, alltäglich vielleicht. Ich würde es euch wünschen, denn nur in diesen Momenten erkennt man, dass alles, was uns sonst im Leben so wichtig ist, unsere Arbeit, unser Lebenswerk, unsere Erkenntnis, fromme Leistungen, Gottes Werk, all das ist vergänglich und unvollkommen. Nur in diesen Momenten erkennen wir das Wesentliche. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe ist die größte unter ihnen.